dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 251. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitnimmt oder umgekehrt. Und Michael, du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
Oh ja. Und zwar haben wir Nils Krack im Glas gehabt. Für mich das erste Mal Nils Krack im Glas.
Genau.
Ich hatte das noch nie. Riesling 2023. Es hat für mich zwar nicht nach Riesling geschmeckt, aber es war sehr geiler Saft. Also yes. Richtig, richtig schönes Ding. Und halt voll spannend, was der junge Mann, das er macht, hat eine sehr spannende Geschichte im Hintergrund quasi.
Er hat eine großartige Geschichte im Hintergrund mit sehr, sehr vielen Stationen, sehr unterschiedlichen Stationen.
Richtig.
Auch. Und
viel in Burgund natürlich, genau. Unterwegs gewesen.
Und das mit 26
mit
Jahren.
Mit 26,
ne?
Ja. Und Orgelstationen wie Liche Belair und dann genau. Aber der direkte Übergang auch zu Bastian Wolber, also wirklich von ganz groß renommiert und oldschool quasi zu total New School Burgund und genau. Ganz was anderes und ganz andere Stilistik. Also der hat extrem viel gesehen und macht jetzt halt bei sich zu Hause quasi am Neckar selber Wein.
Genau, Württemberg.
Voll spannend.
Und das ist wirklich New School Württemberg mit ganz, ganz viel Intention dahinter. Und ab 26 geht es auch wirklich mit voller Kraft, weil bisher war er ja immer in Burgund und hat das so nebenbei geschupft, halt mit ab und zu mal heimfahren, ein paar Stunden, dann komplett reinhackeln und dann wieder zurückfahren. Also das muss schon sehr anstrengend gewesen
das
sein.
Das ist halt Sache, ja.
Genau, und jetzt ab 26 kehrt er heim und macht auch Lemberger. Und auf das bin ich schon sau gespannt.
Voll.
Also wir bleiben dran an der Geschichte von Nils Krack.
Lemberger, Steillagen, Terrassen, geht schon.
Jupp. Yep.
Und der Riesling, da bin ich auch noch gespannt, was da noch passiert, weil das haben wir ja in der Folge auch so ein bisschen andiskutiert, dass sie da viel Unterschiede noch herausgekommen sind, quasi in den Jahrgängen auch.
Ja.
Es eben nicht immer ganz einfach war.
So ist es, da ist noch
halt
viel, viel in Bewegung.
Zeitpunkt da ist, genau.
Ja, genau. Also das wird jetzt auch super, super spannend werden.
Voll.
Aber gut, neuer Wein für mich hier im Glas. Und es ist kein Riesling, habe ich vorher festgestellt, wie du die Gläser hereingetragen hast.
Wahrscheinlich kein Riesling.
Weil es doch sehr eindeutig rot ist hier im Glas.
So ist es.
Wir haben Salto Bordeaux und wir haben ein sehr schönes, was ist denn das? Nennen wir es Rubinrot. Gehen wir mal wieder zurück zum
Old Rubinrot.
Rubinrot,
ja.
Ne?
Finde ich gut.
Herrlich. Und relativ durchsichtig. Also ich sehe da schön durch, ich sehe schön im Boden vom Glas.
Und ein bisschen violette Reflexe da
drin. Ja, genau. Und die riecht da jetzt gleich mal rein. Da rieche ich sehr gerne rein.
Ja, ja.
Da ist mein Freund die Sauerkirsche drin.
Mhm.
Mein Freund die Sauerkirsche ist schon sehr, sehr, sehr intensiv da. Das ist herrlich.
Voll. Richtig helle, rote Frucht da gleich drinnen.
Aber die liegt schon auf einer Kalkschoderstraße.
Die liegt auf einer Kalkschoderstraße, ganz richtig.
Das ist so geil. Manchmal kriege ich da so Flashbacks an, ich stehe in der Champagne auf einer von diesen Straßen, die da raufgeht, den Montagne de Reims. Und es riecht einfach alles nach diesem weißen Staub.
Ja, ja.
Das gibt mir so Vibes da.
Nein, nein, ganz richtig.
Aber schöne, tiefe, reife Kirsche riecht auch nicht kühl tatsächlich.
Mhm.
Das gibt mir richtig reife Vibes hier. Schön.
Yes. Das ist zwar eine helle, rote Frucht, aber es ist reif. Ganz richtig.
Es ist eine helle, reife, rote Frucht. War schön.
Und halt urviel Würze dazu. Ja.
Genau.
Das ist kalkige.
Es ist auch kombiniert mit so einem ganz zarten, aber sehr schönen Ticken flüchtiger.
Ja.
Gefällt mir sehr, sehr gut hier drinnen. Das passt perfekt zu dieser Kirsche dazu.
Ja, ja, aber das ist ganz fein. Ne? Also
genau.
Das ist wirklich nur so
aber
ein
Hauch. Aber ich spür's und es gefällt mir.
Ja, ja, es macht halt das Ganze nochmal einen Ticken lebendiger.
Genau, und dann hast du aber drunter, unter diesem ultimativ saftigen, schon schöne Würzigkeit.
Voll.
Und diese Würzigkeit geht aber für mich auch nicht in dieses ganz, ganz, ganz schwarz-dunkle, sondern das ist einfach so ein schöner Hintergrund-Vibe, so ein bisschen was an, ja, es ist gar nicht frische Kräuter, aber schon so ein bisschen was Kräutriges, so ganz,
Kräutrig,
ganz zart.
Ja, so ein bisschen dieses leichter
Waldboden-Schichtel
so in die Richtung.
Also eher dunkelgrün als schwarz.
Ja, voll, voll.
Auch nichts ganz Helles und auch nichts ganz Mediterranes jetzt tatsächlich.
Nein, nein, gar nicht.
Aber
die Nase ist einfach geil, ne?
Ja, absolut. Also rein von dem, wie die Nase jetzt da daherkommt, habe jetzt einmal Erwartungen an den Gaumen. Mal schauen, ob das erfüllt wird. Erfüllt,
ja. Ja, ja, schon, gell. Es ist schon sehr genau das, was man in der Nase sich jetzt erhofft hat.
Absolut. Sehr fresh am Gaumen.
Und voll fresh, richtig.
Du hast richtig tänzende Leichtigkeit. Du hast voll viel von dieser Frische. Du hast diesen Saft, den du dir erhoffst.
Ja.
Der kommt, der ist sofort auch da.
Der bleibt
da. Der braucht
da
nicht und er bleibt dann da, ganz genau. bleibt da hinten dran, sehr schön. Nichts daran stoppt, alles daran fließt. Ist eine wunderschöne Balance, ist jung, saujung. Ist
jung, ja, ja. Natürlich.
Aber das passt schon, das trinke ich ja so.
Wird fast noch heller in der Frucht, finde ich. Voll viel Würze hinter außer dann.
Sehr schön. Sehr, sehr schöner Pinot. Bleibt wirklich komplett auf der leichten Seite. Ganz, ganz, ganz auf der feinen, leichten, easy Seite. Sehr schön. Es erinnert mich ein bisschen an...
richtig soft in der Mitte, ne?
Voll. Es erinnert mich so ein bisschen an was wir auf der Summer jetzt eben gehabt haben, wo wir waren. Und zwar an Bertram Walters. Nur ist es nur ein bisschen reifer, als ich das in Erinnerung habe. Und ein bisschen mehr mit so... Also nicht mehr Substanz, weil das war auch ganz auf der tänzelnden Seite, so wie das ist. Ja. Aber es gibt mir so ein bisschen diese Vibes, plus ein bisschen mehr Sonne.
Das sind nicht dieselbe Rebsorten.
Wirklich? Weil es gibt mir voll diese Pinot-Vibes und dieses ganz elegante, filigrane da. Herrlich.
Ja. Hat es natürlich.
Weil ich war jetzt wirklich ganz klar auf Pinot gegangen. War jetzt sehr überzeugt davon.
Verstehe.
Auch vom Tannin her, das passt vom Gerüst her sehr, sehr gut dazu. So, jetzt bin ich gespannt, was ich sonst noch finde an Rebsorte.
Aber würdest du es dann nach Deutschland stecken, Vampino? Ja, das ist das Problem, ne? Weil Vampino, also ich verstehe es, aber dann müssen wir wahrscheinlich nach Frankreich gehen. Oder halt irgendwo Deutschland, der ganz, Wärme. Ganz fein frankophile Stilistik aber fordert.
Ganz genau, und ein bisschen mehr Wärme auch mitbringen kann, als die jetzt zum Beispiel in ihrem Wein gehabt haben. Ja. Weil das war ja nur viel kühler.
Richtig.
Weil das hat schon diese warme, reife Frucht, wie wir eben vorher gerade diskutiert haben. Und dann ist es aber ganz auf der feinen, eleganten, nicht filigranen, aber auf der ganz feinen, eleganten Seite am Gaumen.
Filigran ist es nicht, finde ich.
Nein, weil es hat schon diese Wärme da drinnen.
Ja, und
es aber
hat
es
auch
ist
den
ultra
Soft.
Fein.
Es ist ultra fein, richtig.
Es ist richtig, ohne aber geschliffen zu sein.
Richtig.
Also es gibt mir so ein bisschen eben diese wärmeren Vibes, ein bisschen dieses, aber das ist mega kalkig nur dazu. Ah, deswegen, also wenn ich sowas im Glasl habe, mein Kopf schreit Pinot, es ist einfach
so. Ja, schon in der Nase, wenn du in der Nase Kalk plus diese Sauerkirsche, helle Frucht hast, dann gehst du halt schnell mal auf Pinot.
Aber auch von der Struktur her passt es für mich sehr, sehr gut
halt
dazu.
Weil es halt so fein ist, ja.
Gut, welche Rebsorte kann das noch? Also ich war tatsächlich jetzt, von dem her, wie es am Gaumen daherkommt, nicht so warm gegangen, wie ich in der Nase gedacht habe. Einfach, weil es nicht diese inhärente Sonne-Wärme hat. Ich war schon in einem kühleren Eck gewesen, aber es gibt mir nicht diese Deutschland-Vibes.
Auch das ist korrekt.
Aber sind wir in Frankreich, oder was?
Nein.
Ah, wirklich? Sind wir doch wärmer. Goddammit. Weil es ist sehr, sehr, sehr elegant, dafür, dass es
wärmer
so richtig warm ist.
Wärmer würde ich nicht sagen, ne?
Aha.
Also wir sind in einer Region, die jetzt da grundsätzlich eher für Kühle bekannt ist und in einem Eck, also nochmal, die Region ist schon für Wärme auch bekannt.
Okay.
Das gesamte Land ist eher für Kühle bekannt. Und das Eck in der Region ist kühler als der Rest der Region. Aber denk nicht zu kompliziert.
Kaltes Land, warme Region, kalte Region in der Region.
Ja, genau.
Hilf mir doch ein bisschen so wenigstens.
Circa. Nein, ich kann dir da heute nicht helfen, weil du musst selber weiter hinkommen.
Sehr gerne. Aber wir schließen Deutschland und Frankreich aus,
ganz
oder was?
Ganz richtig, ganz richtig.
Fuck, weil Deutschland war schon, da hätte ich schon ein kühles Land, warme Region, kühleres Eck in der warmen Region gefunden.
Genau. Gibt es ja noch andere Länder, die das auch kennen, ne? Gott sei Dank.
Aber kühles Land.
Kühles Land. Also im weinbaulichen Sinne
ja,
auf jeden Fall.
Nein, also,
Es wird überall wärmer, aber...
Ich weiß halt nicht, wo ich es in Österreich hin tun sollte. Ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe keine Ahnung, wer das machen könnte.
Ja, das ist dein Problem.
Ja.
Es ist
wer
aber Österreich.
Das? Ja, ja, aber wer, who the fuck? Wieso habe ich das noch nicht im Glas gehabt?
Ja,
habe ich das schon im Glas gehabt?
Nein, glaube ich nicht.
Wieso?
Ja, das war ein großer Fehler. Ich weiß. Es ist
nein, ich meine, gut, dass
ich
es jetzt kenne. Ne? Das ist saugut. Das würde ich gerne öfter im Glas haben. Das ist vor allem was, was ich einfach sehr, sehr gerne trinke.
Ganz richtig. Dafür ist es ja gemacht.
Aber wer in Österreich macht denn das hier?
Was ist denn für eine Rebsorte? Fangen
ist
wir
es
mal
dann
so
Blaufränkisch, oder was?
Sicher ist das Blaufränkisch.
Hätte ich nicht gedacht. War ich auf Pinot gegangen? Sagst du, was ist?
Fair enough. Weil es ist, auch
es die ist die pinoeske Stilistik eines Blaufränkisch, die ich sehr, sehr schätze. Herrlich.
Saugeil, oder?
Ja. Wenn, who? In welchem Eck von Burgenland sind wir?
Das ist einmal schon mal ein korrekter Call.
Aber es gibt
wenn
Kalk.
Auch ein Close Call.
Okay, gut. An welcher Grenze sind wir hier?
Ja, da sind wir schon. Das ist, da wird es jetzt wärmer dann schon langsam.
Okay. Aber Kalk. Nicht Schiefer.
Kalk.
Das ist mein Problem, weil ich hätte es jetzt dann irgendwo unten hin dann, ne? Aber es ist ja Kalk, ganz klar am Garmen.
Richtig.
Und jetzt ist aber nicht Leiterberg, ne? Weil, oder ist es Leiterberg, aber was für Grenze meinst du dann?
Naja, Leiterberg hat schon auch Grenzen. Nicht der Leiterberg, den du jetzt da kennst. Also schon derselbe Berg, aber nicht die Seite.
Ach so, sind wir unten?
Auf der falschen Seite. Nein, wir sind auch oben natürlich, weil unten ist der Leiterberg ja südlich, quasi wendet er sich ja dem See zu. Nördlich wendet sich der Leiterberg ja Richtung niederösterreichische Grenze zu.
Achso, du meinst die niederösterreichische Grenze, immer doch Landesgrenze Österreich. Achso, nein. Immer doch, wie komme ich da jetzt um diesen Bogen?
Nein.
Verstehe ich nicht. Gut, aber Leiterberg macht natürlich Sinn vom Kalk her, hundertprozentig. Kann ich die Person kennen?
Ich glaube, die Person kennst, aber ich werde es einmal aufbauen. Gell?
Bitte löse auf. Aber sehr gut. Cooles Ding.
Auf die Frage, was für die Winzerin, die wir heute im Glas haben, ja, als Winzerin, ihre erste Erinnerung an Wein ist, hat sie gemeint, boah, das hat mich, glaube ich, noch keiner gefragt. Ehrlich gesagt kann ich mich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, weil die Mama das immer hauptberuflich gemacht hat.
Winzerkind, Mama hauptberuflich. Oh,
wir sind heute an der Grenze von Niederösterreich und Burgenland in einem kleinen 1500 Einwohnerdörfchen.
Das sind alle, ja?
Das mal, ja, richtig.
Hilft mir nichts.
Aber das hilft jetzt, dass wir tatsächlich schon mal im Podcast gehabt haben.
Wir haben das Dörfchen schon mal im Podcast gehabt.
In Folge Nummer 33, sehr lang her, Weinmanufaktur List, falls du dich erinnern kannst.
Ah, auf der Seite sind wir.
Wir sind in Leiterbrodersdorf.
Genau, wir mochten da nur Wein.
Du hast also keine Ahnung. Ich habe da jetzt schnell, hast du schon eine Ahnung, um welche Winzerin es sich handelt. Ich schätze auf jeden Fall, du hast die Weine schon mal gekehrt oder die Winzerin schon mal gekehrt, aber die Weine noch nicht im Glas gehabt.
Okay.
Wir sind bei der Julia Constanza.
Mhm.
Blank.
Nothing.
Geil. Super.
Nothing.
Super. Die Julia ist auf einem klassisch gemischten Betrieb in Leiterbrodersdorf aufgewachsen. Und bevor wir sich das jetzt genauer anschauen, müssen wir mal kurz erklären, wo wir da überhaupt sind.
Genau.
Ich habe schon gesagt, Grenze Niederösterreich-Burgenland, aber das kann immer noch viel sein. Ne?
Also
Leiterbrodersdorf liegt quasi wirklich an der nordwestlichen Ecke vom Burgenland, direkt am Leitergebirge, aber eben auf der anderen Seite, nicht auf der See zugewandten Seite, sondern eben auf der Seite, die eigentlich Richtung Wien dann raufschaut, mehr oder weniger.
Ist nicht auch der Flussleiter einfach die Grenze zwischen Niederösterreich und Burgenland?
Der Fluss fließt da durch und durch Leiterbrodersdorf geht auch wirklich die Grenze. Also du hast einen Teil von Leiterbrodersdorf, der ist in Niederösterreich und einen Teil, der ist in Burgenland. Wir sind aber im burgenländischen Teil.
Wunderbar.
Auch wenn es nur 20 Meter sind, aber wir sind im burgenländischen Teil. Das ist schon wichtig.
Natürlich.
Auf der anderen Seite vom Leitergebirge quasi, also direkt gegenüber von Leiterbrodersdorf, hast Eisenstadt oder Schützen am Gebirge. Also das sind so quasi die Orte, die man auf der anderen Seite kennt. Aber wir sind halt nicht auf der Seeseite. Weiter westlich geht es dann in die Thermenregion weiter. Also da geht es dann ein bisschen flacher weiter, geht ein bisschen runter, geht dann in die Thermenregion Richtung Niederösterreich weiter. Und Weinbau dort gibt es eigentlich schon seit die Kelten, hat mir die Julia erzählt. Mhm. Also wirklich schon ewig dokumentiert und es gibt auch aktuell noch 12 Heirige in Leiterbrodersdorf.
Genau.
Also Buschenschanken, Straßenwirtschaften, wie immer man das nennen möchte. Und die Julia hat auch gemeint, das hat es immer da schon gegeben, was auch immer ein Zeichen dafür ist, dass da schon sehr lange Wein gegeben hat und auch qualitativ grundsätzlich einmal guten Wein, weil sonst machst du keinen Heirigen.
Genau, das haben wir auch bei List damals relativ direkt diskutiert gehabt, weil die haben ja auch wirklich einen gastronomischen Betrieb rundum, der ja auch quasi aus einem Heurigen entstanden ist und jetzt halt einfach schon für ein bisschen andere Sachen steht, ganz genau. Aber sie haben auch gemeint, das hat es schon immer gegeben bei uns.
Genau. Und die Julia ist eben in Leiterbrodersdorf aufgewachsen, auf dem heimischen Betrieb. Ihre Mama macht eben hauptberuflich den Heurigen. Der Papa ist Lehrer und das ist ein klassisch gemischter Betrieb, wo mehr oder weniger alles selber gemacht wird. Die Mama hat das damals von der Oma oder von den Großeltern übernommen. Zu der Oma kommen wir später noch. Kannst du gleich mal Wette-Omi notieren? Da kommt
Wette-Omi,
noch was.
Jawohl.
Und die haben halt Kier gehabt, die haben selber Schweindeln geschlacht, die haben Erdäpfeln gehabt, die haben Zwiebeln gehabt. Also alles halt selber gemacht, was du halt brauchst für einen Heurigen.
Ja.
Und für einen Heurigen brauchst du natürlich auch Wein. Und Wein war tatsächlich mehr Mittel zum Zweck, weil du halt das brauchst, aber nicht der große Fokus oder das große Interesse jetzt. Und die Julia hat als Kind schon sehr genau gewusst, was sie einmal machen will.
Mhm.
Sie hat gesagt, wenn es gescheit genug ist einmal, hat sie sich damals gedacht, wird es Tierärztin.
Ah ja.
Und wenn das nichts wird, dann wird es Bäuerin. Also so richtig so, die zwei Wege hat es für sie gegeben.
Süß.
Und das war als kleines Kind schon ganz klar, eins von den zwei muss es werden. Also auf jeden Fall irgendwas mit Tiere und irgendwas mit Natur.
Ja.
Kummer ist dann doch ein bisschen anders. Die Julia hat nämlich zuerst einmal einen klassischen Bürojob begonnen und hat bei einer Versicherung gearbeitet und die Lehre zur Bürokauffrau oder halt Versicherungskauffrau gemacht quasi.
Wirklich?
Und dann ist es sehr, sehr schnell Fahrt geworden.
Ja, das glaube ich.
Ja, wir werden das noch öfters hören. Sie hat dann angefangen mit Matura, also Abendschule, Matura zu machen. Da hat sie was gehabt, was, wenn sie aus der Hocken rausgegangen ist, quasi weiter was zum Tun gehabt hat.
Weniger Fahrt.
Super, aber was Sinnvolles, weil Matura doch haben ist vielleicht nicht so schlecht.
Ja. Passt.
Und wie sie das dann fertig gehabt hat, war er halt erst wieder Fahrt. Ne? Weil jetzt Arbeit hat sie auch nicht so taugt, hat sie gesagt, sie hat das insgesamt 8 Jahre gemacht.
Ja.
Aber es war halt nie wirklich erfüllend. Also es war immer so, dass sie dachte irgendwie, boah, ganz wohl fühle ich mich da nicht. Und der war halt dann auf die Nacht Fahrt oder Nachmittag Fahrt, wenn es heimgekommen ist. Und die Mama hat gesagt, der geht halt mit in die Weingärten. Ne? Also hilfst mir halt, weil ich habe eh genug zu tun, ich brauche eh helfende Hände, gehen wir. Dann ist sie halt mitgefahren in die Weingärten und das war ganz cool. Die Natur quasi als Kontrast zu dem Bürojob, das hat schon super gepasst und das war halt einfach was, wo sie sofort ein bisschen aufgegangen ist und was sie halt gefallen hat. Und gleichzeitig ist natürlich auch mit der Mama im Köller gegangen und hat halt so ein bisschen mit ihr mitgeholfen quasi. War jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber was sie halt gemerkt hat, ist, dass sie sensorisch ganz gut ist.
Ja.
Weil sie halt immer, wenn sie an einem Fassl vorbeigegangen sind und das hat irgendwie komisch gerochen, ist ihr das sofort aufgefallen und die Mama hat gesagt, bitte. Was willst du jetzt da erzählen quasi, dass das jetzt anders riecht als die anderen Fasseln? Ich mache das schon so lange, du hast ja eigentlich keine Ahnung, was soll das? Und sie hat gesagt, ich kann auch nicht sagen, was es ist, aber irgendwas passt da halt einfach nicht. Also ohne irgendwie Know-how zu haben, sondern wirklich nur über dieses, es riecht halt anders. Und das war halt dann schnell einmal sowas wie Böxer oder eben Flüchtige oder sowas und auf das ist sie halt extrem sensibel von Anfang an immer gewesen.
Cool.
Und sie hat sich gedacht, irgendwie spannend, ne? Dass ich das irgendwie, ohne dass ich da Hintergrundwissen habe, dass ich das kann, dass ich da irgendwie so ein bisschen ein Talent habe oder so.
Ja, ja.
Das ist ja halt damals aufgefallen und das war so schon so ein Moment, wo es gemerkt hat, das könnte spannender sein, als wie einfach nur, ja, macht halt die Mama für den Heurigen. Und sie hat sich dann gedacht, ja passt, vielleicht sollte ich mir das ein bisschen genauer anschauen, ich weiß eh nicht so recht, wohin, was ich tun soll.
Ja.
Jetzt habe ich Matura gemacht, irgendwas studieren war schon cool. Und dann ist sie auf der BOKU über den Studiengang namens Weinbau gestolpert.
Ah ja.
Und hat ihre Stunden in der Versicherung gekürzt. Hat mit damals 23 in Wien zum Studieren angefangen. 20 Stunden Versicherung nebenbei ist egal, weil Fahrt darf sie ja nicht werden.
Natürlich.
Und hat dann natürlich auch noch der Mama geholfen beim Heurigen. Brauchst natürlich auch immer wen.
Ja.
Und damit ihr wirklich nicht Fahrt wird, hat sie sich auch noch einen Job als Wein-Consultant in Spanien aufgerissen.
Was?
Ja, das ist eine Side-Story wert, die muss ich natürlich erzählen.
Unbedingt.
Und zwar hat sie damals schon studiert quasi, also war schon in dem Weinbau-Thema ein bisschen drinnen und ihr damaliger Freund hat im Norden von Spanien ein Surfcamp gemacht, nördlich von A Coruña und halt komplett Norden Galicien, na, das ist wirklich ganz, ganz nördlich, so nördlich wie es halt irgendwie geht in Spanien. Und direkt daneben hat wer Wein gemacht. Die Julia hat sich halt gedacht, hey, was macht sie da? Und hat halt einfach einmal gefragt. Ne? Ist halt umgegangen, als waren quasi die Nachbarn und gesagt, erst, was zur Hölle macht sie da? Hat sich herausgestellt, das ist quasi ein Experiment, dass man im nördlichsten Weingarten Spaniens, Blanco Legitimo, einen Alvarinho-Klon auspflanzt und schaut, wie funktioniert das da? Und die Julia hat gesagt, naja, die haben relativ wenig Ahnung gehabt insgesamt. Und sie hat halt schon auf der BOKU von Önologie schon ein bisschen was mitgenommen gehabt.
Ja.
Und dann ist halt auf einmal Weinconsultant dort gewesen.
Hoppala.
Und hat bei dem Weingut Bodegas El Paraguas mitgearbeitet und hat halt Lese dort gemacht, hat einer bei der Vinifikation ein bisschen geholfen. Gleichzeitig aber daheim natürlich weiter studiert, weiter der Mama geholfen. Also es war so immer so kurz einmal nach Spanien, denen ein bisschen weiterhelfen, da ein bisschen was machen, dann wieder zurück.
Aber ich meine, das ist kein schlechter Ort, um ab und zu mal hinpendeln zu müssen.
Ganz
ne?
richtig, ganz richtig. Und halt einfach super spannend gewesen insgesamt, weil halt einfach wirklich mehr oder weniger freies Spiel. Also da ist halt noch gar nichts entschieden gewesen, wo es da geht. Und da ist auch gar nicht klar gewesen, ob das überhaupt funktioniert. Also relativ coole Station.
Richtige Spielwiese, ja, cool. Richtig.
Die Julia hat dann auch noch die Kellermeisterprüfung in Krems gemacht. Und bei ein paar Betrieben mitgearbeitet, die wir sehr, sehr gut kennen. Einerseits beim Weingut Moritz, beim Roland Felich, weil sie ja zeitlang mit dem Sohn vom Roland Felich zusammen war und dadurch natürlich viel im Betrieb war.
Aha.
Und da siehst du halt viel und bist immer wieder dort. Und sie hat gesagt, sie hat im Endeffekt alles irgendwie so ein bisschen mitgemacht natürlich, weil wenn du wen brauchst, hilfst du halt mit. Und wenn du schon Önologie studierst und eine Kellermeisterprüfung hast, auch nicht so schlecht. Ne? Auf das greift man schon ganz gut zurück.
Ganz klar. Und das macht er jetzt hinsichtlich dieses Stils hier sehr für sich.
Richtig. Und wir haben eh schon oft gehört, unter anderem bei den Lassaks oder auch in der letzten Folge beim Nils Krack, dass man dort sehr viel verkostet und genau. sehr viel lernen kann. Das hat sich ja auch bestätigt, dass halt einfach dieses unterschiedlichste Weine verkosten, darüber diskutieren,
ja.
warum schmeckt es so, was könnte da dahinter sein. Und auch bei den Weinen vom Roland selber einfach dieses Beobachten, nicht sofort eingreifen, sondern einfach einmal schauen, was passiert,
ja.
schauen, wie sich das entwickelt und dann nicht dogmatisch, sondern wirklich sehr pragmatisch und mit viel Gefühl halt an die Weine rangehen und sagen, okay, passt, heute vielleicht nur mit den Händen ein bisschen runterdrucken und nicht mehr machen, weil das braucht nicht mehr, oder heute vielleicht gar nichts.
Ja.
Vielleicht nur kosten, schauen, wie steht das da, nur ein bisschen riechen, passt alles und weitermachen lassen quasi. Also das war ein großes Learning für sie damals. Mhm. Und dann hat es natürlich auch noch bei wem anderen ein bisschen über die Schulter geschaut, um das weiter zu schulen, nämlich beim Hannes Schuster. Da hat es auch immer wieder im Kölner Kost und viel diskutiert mit dem Hannes auch.
Das sind zwar sehr, sehr, sehr gute Stationen, die 100%ig zu diesem Stil, den wir im Glasl haben, willkommen. Da jetzt passen.
Es kommt noch eine dritte Netzstation, weil sie war dort nirgends auf Praktikum irgendwie, sondern sie ist einfach mit den Leuten sehr viel in Kontakt gewesen halt,
ja.
über den einen oder den anderen Weg. Unter anderem auch mit dem Stefan Wellanschitz viel Kontakt gehabt.
Ja, macht auch
das
Sinn.
Passt, finde ich halt sehr, sehr gut dazu.
Voll.
Kohlfock. Also sie hat sich schon die richtigen Leute ausgesucht, wo man über die Schulter schauen könnte.
Hundertprozentig. Also wenn ich jemanden aussuchen müsste, dann wären es ungefähr diese Menschen, denen ich wirklich zuschauen wollen würde, wie sie ihre Arbeit machen
okay,
ja. und ausfragen wollen würde.
Ganz ja, richtig.
Hundertprozentig.
Gerade wenn du halt selber auch in so einem Eck sitzt, das dem restlichen nicht ganz unähnlich ist, natürlich ein bisschen kühler, weil wir ja. halt trotzdem auf der Nordseite vom Leitergebirge sind, aber wir haben trotzdem eben diesen starken Kalkanteil, wir
genau.
haben ein spannendes Terroir, es ist auch sehr divers dort, also du hast auch Schieferinseln drinnen und so, also das Gesteins, die Gesteinsformation in Leiterbrodersdorf ist tatsächlich was ein bisschen Unentdecktes noch.
Spannend.
Aber dazu komme ich auch später nochmal mehr.
Ja.
Die Julia war dann zwischenzeitlich kurz einmal von der Weinwelt so ein bisschen weg.
Mhm.
Sie war nämlich in der Schweiz mit dem damaligen Freund, und wäre auch fast fix in die Schweiz gezogen.
Oha.
Dann ist aber Corona dazwischen gekommen und hat das irgendwie alles ein bisschen zerschossen und umgedreht.
Mhm.
Und plötzlich ist dann ja, ein bisschen ohne Plan und ohne Job da gestanden. Hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie verliert den Anschluss an die Weinwelt und war nicht mehr so tief drinnen.
Ja.
Und wollte unbedingt wieder im Weinbereich arbeiten. Nochmal irgendwas lernen, irgendwas mitnehmen.
Das heißt, in der Schweiz hätte sie auch nichts mit Wein gemacht jetzt, oder hat sie, während sie dort war, nichts mit Wein gemacht?
Hätte sie vielleicht dann noch entwickelt, aber während sie dort war, jetzt nicht so intensiv.
Okay.
Ja. Und sie hat halt gesagt, ja, sie hat einen Job gebraucht und hat halt geschaut, was gibt es gerade.
Mhm.
Und dann war gerade die Stelle ausgeschrieben als Kellermeisterin in der Weinbauschule Klosterneuburg.
Ah, wirklich?
Und sie hat sich gedacht, ja passt, fuck it, mach mal.
Na klar.
Weil gerade in dieser ganzen Covid-Zeit jetzt einen Job finden, nicht so einfach.
Ja.
Und per se hat sie gesagt, ja, sie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, sowas mache ich gar nicht oder so, sondern, ja, du Kellermeisterin, super, sie hat die Prüfung gemacht, sie hat die Ausbildung dazu, perfekt und lernen kannst du sicher was.
Absolut.
Und genauso war es auch, weil in Klosterneuburg Weinbauschule, da geht natürlich ordentlich was an Menge durch.
Ja.
Und da geht natürlich auch ordentlich was an unterschiedlichsten Stilistiken, Spielorten, Rebsorten durch.
Na klar.
Das heißt, du musst im Endeffekt alles machen. Und sie hat ja gesagt, sie hat sofort sehr, sehr viel Verantwortung gekriegt dafür, die ganze Annahme, für die ganzen Entscheidungen, wie das dann im Kölner weiterverarbeitet wird.
Mhm.
Und das war halt eine ultra spannende Zeit. Auch wenn sie gesagt hat, es war ein bisschen mehr so Wein wie Tee machen nach einem Rezept.
Mhm.
Zusammenrühren halt
ja,
so ein bisschen.
Gut.
Also nicht das, was sie heute macht oder nicht das, was sie auch wirklich inspiriert. Aber es war ultra spannend zu sehen, was das alles ist, wie das alles geht,
ja.
was ich alles tun kann oder auch nicht tun kann.
Mhm.
Und was vielleicht gemacht wird, was man vielleicht auch gar nicht machen muss, solche Sachen. Also halt richtig spannend und sehr, sehr viel gelernt durch diesen Zugang.
Das glaube ich.
Was nicht ganz optimal war, war das Pendeln von Leiterbrodersdorf nach Klosterneuburg.
Ja, ist halt auf der falschen Seite von Wien.
Richtig, und sie hat natürlich trotzdem der Mama immer noch am Heurigen geholfen und war halt der Heimat noch sehr verbunden. Das heißt, es war jetzt auch für sie nicht die Option zu sagen, ja, passt, ich ziehe einfach nach Wien oder ich ziehe einfach nach Klosterneuburg.
Ja.
Sie ist halt immer hin und her gefahren, wollte auch daheim natürlich am Heurigen mithelfen und so.
Mhm.
Ja, war nicht so optimal. Deswegen hat es nach circa einem Jahr wieder aufgehört und sie ins nächste Abenteuer gestürzt.
Mhm.
Nämlich die 1,3 Hektar Rebfläche daheim selber zu übernehmen.
Ah ja.
Also selber Wein machen, endlich eigene Weine. möglich gemacht, unter Anführungszeichen, hat das ein Job, den sie heute noch macht, weil natürlich kannst du von 1,3 Hektar Fläche jetzt nicht,
geht's ja nicht aus,
einfach so leben.
Speziell, wenn du es für einen Heurigen brauchst.
Wenn du es für einen Heurigen brauchst und wenn du von Null anfängst, mhm, also nicht so easy. Es hat mich ein bisschen an Folge 244 und die Uli von Feldtheorie erinnert. Ja. Die Julia arbeitet nämlich nebenbei im Lagerhaus.
Ah.
Macht 30 Stunden als Weinberaterin. Mhm. Weniger jetzt direkt im Labor, wie es die Uli erzählt hat, ja, sondern mehr als Anlaufstelle für alle möglichen Themen.
Ja, cool.
Von Flascheneinkauf über die Beratung zu Naturkork versus Schraubverschluss,
ja,
bis hin zu sensorischen Themen auch. Und was auch gut ist, sie kriegt Rabatt auf die Waren. Also auch nicht so schlecht.
Das hilft natürlich auch.
Eine Win-Win-Situation. Nein, und sie hat gesagt, ganz ehrlich, du kannst da halt die Zeit relativ frei einteilen, weil das ist trotzdem
super,
ein landwirtschaftlicher Beruf. Das heißt, ja, die verstehen, wie Landwirtschaft funktioniert. Und wenn sie sagt, hey, ich muss in der Früh in den Weingarten, ich komme eine Stunde später, ist das halt einfach kein Problem.
Ja, super.
Und das hilft dir halt natürlich extrem viel. Und gleichzeitig hast du da fixes Geld einmal verdient.
Absolut. Und du hörst wahrscheinlich unendlich viele Geschichten.
Ganz genau, das habe ich auch gesagt.
Stell mir cool,
ja, es ist natürlich voll spannend, weil du halt die unterschiedlichsten Leute,
ja, genau,
triffst und viel Probleme natürlich diskutieren musst. Also
ja,
ganz, ganz interessant. Die 1,3 Hektar Fläche ist übrigens heute noch gleich, mhm, die Julia 2022 übernommen hat, also 2022, mhm, war der Start, ist auf zwei Weingärten verteilt. Beide direkt in Leiter-Brodersdorf.
Ja.
Am Hang vom Leiterberg runter quasi. Wir kennen ja die Diversität vom Leitergebirge mit Kalk und Schiefer, so ähnlich ist das eben in Leiter-Brodersdorf auch.
Ah, ja.
Du hast sehr viel Kalk, es gibt einen Steinbruch zum Beispiel gleich ums Eck, aber auch Schieferinseln eben immer wieder drinnen, mhm, wie vorher schon angesprochen. Wir haben Mitterberg zum Beispiel, das ist der eine Weingarten von ihr, mhm, der auch, von dem auch dieser Wein kommt.
Okay.
Da hast du ein bisschen mehr Lehmauflage tatsächlich,
mhm,
und dann Kalk. Also grundsätzlich sehr diverse Böden, extrem spannend und klimatisch eben sehr interessant, weil du halt auf der anderen Seite vom Leitergebirge bist. Diese pannonischen Einflüsse quasi schaffen es nicht drüber.
Mhm.
Das heißt, es bleibt insgesamt ein bisschen kühler.
Ja.
Es harzt sich nicht so auf. Du hast da nicht den See, der ja quasi immer wie ein Spiegel, wie wir gelernt haben.
Ja, ja, genau.
Beim Georg Briller unter anderem auch. Ne?
Der dem Ganzen einfach dann nur mal viel mehr Wärme gibt.
Genau, genau. Der, mhm, nochmal extra für Wärme sorgt quasi. Natürlich in der Nacht auch wieder für Kühle.
Ja.
Aber du hast halt am Tag viel mehr Wärme. Und bei Erna ist es so, dass du in der Nacht diese Kühle auch hast, aber am Tag wird es halt nie so heiß.
Mhm.
Du hast trotzdem den Schutz vom Wald, vom Leitergebirge da ein bisschen drüber. Und du hast dann in der Nacht die Leiter, die da eben durchfließt, und sie hat gesagt, das spürst du schon auch.
Das glaube ich schon.
Dass der Fluss dann nochmal ein bisschen extra überkühlt.
Fluss spürst immer.
Ja.
Also das muss auch kein riesengroßer sein. Das
ist
muss
ja nicht
der Rhein sein oder sowas in der Richtung. Na voll. Aber es ist schon lustig, wie viel das macht tatsächlich.
Voll, voll. Und nachdem wir da sehr stark im heurigen Gebiet sind, haben die, ja, Leute auch die Weingärten so gepflanzt, wie man es halt braucht hat. Sprich, in beiden Weingärten, was die Julia bewirtschaftet, steht quasi alles, was sie an Rebsorten hat.
Klassiker, ja.
Jeweils ein paar Zäune oder Stöcke quer, mhm, durch die Bank. Einerseits Blaufränkisch und Grüner Veltliner, das sind so die zwei wichtigsten Rebsorten, auch mengenmäßig quasi. Dann,
ja,
hast du einen Welschriesling,
mhm,
ein bisschen Rotburger, also Zweigelt, und ein bisschen Scheurebe. Letzteres übrigens von den Großeltern pflanzt, weil sie einfach ein paar Trauben zum Essen haben wollten und die Scheurebe schmeckt ganz gut.
Ja, verstehe.
Die Julia hat jetzt 2022 natürlich nicht komplett von Null starten müssen. Sie hat die Weingärten ja schon kennt.
Ja.
Sie hat auch schon grundsätzlich gewusst, dass der Boden spannend ist. Das haben ja auch die Winzerkolleginnen und Kollegen, mit denen sie sich halt austauscht hat, alle versichert,
mhm,
dass das eigentlich, so wie das klingt, extrem geil sein müssen.
Ja, in
nur
der Theorie auf jeden
halt
Fall.
Nur hat es halt noch keiner probiert, ganz genau.
Ja, wahrscheinlich, weil es halt früher einfach ein zu kaltes Gebiet war. Ne?
Es war wahrscheinlich früher ein zu kaltes Gebiet, plus du hast halt diese heurigen Kultur, die halt jetzt nicht auf ultimativ, was können wir da in der Tiefe aus dem Terroir rausholen,
ja,
geht, sondern das sind halt ganz andere Ansätze,
mhm,
und hat halt eben keiner probiert.
Ne? Ja,
es,
ja,
hat halt auch im Neckenmarkt vor dem Rolli-Wellig keiner probiert. Ne?
Also so ist es.
Gibt sehr viele so Inseln, die spannend wären, aber du brauchst wen, der halt sagt, dem nehme ich mir jetzt an und ich probiere mal aus, ob es geht, weil das heißt ja noch lange nicht, dass es wirklich funktioniert,
ja, ja,
dass es wirklich geil ist. Nur weil es bodentechnisch ganz leiwand klingt, mal schauen.
Mhm.
Auf jeden Fall jetzt gewusst, okay, sie sitzt da irgendwie schon wirklich auf einem kompletten Schatz. Das war auch ihr Gefühl selber.
Ist so, ja.
Aber mal schauen, ob das geht. Ne? Also es war halt trotzdem einmal ein Versuch. Sie hat auch natürlich gewusst, wo sie hin will. Ne? Also stilistisch war klar, das muss diese Feinheit, diese Eleganz, genau das, was wir da im Glasl spüren, das muss sein. Diese präzisen Weine, die sie halt schätzen und lieben gelernt hat, beim Hannes, beim Rolli und Co.
Ja.
Genau dorthin will sie natürlich auch. Die Julia hat erzählt, dass dann mit der Mama mal ein bisschen ausstreiten hat müssen, wie das jetzt ist, dass man den Weingarten jetzt nicht mehr konventionell spritzen und da nicht mehr irgendwas dazu mischen. Weil auch das war ja zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr klar, es muss biologisch sein.
Ja.
Da hat sie gemeint, das ist ja schon früher immer komisch vorgekommen, wenn die Mama sich quasi aufs Spritzen vorbereitet hat, mit Anzug und Schutzbrille und dann am Weg in den Weingarten gemacht hat. Und da irgendwas drauf spritzt, das war ja immer schon irgendwie fremd, dass das jetzt so das Sinnvollste sein kann. Und wenn du natürlich Weine verkostest, gerade in der Stilistik, von der wir da reden, dann ist das halt schnell klar, entweder biologisch oder gar nichts.
Ja.
Mittlerweile arbeitet Julia auch mit verschiedenen Tees, aber jetzt wirklich biodünn zu arbeiten, weil das habe ich natürlich auch nachgefragt, ist aktuell nicht relevant, hat sie gesagt. Da muss einfach selber zugeben, da kennt sie sich noch viel zu wenig aus mit dem Thema.
Ja.
Und da hat sie gesagt, wann dann müsstet ihr da einmal tief rein und das sie überhaupt einmal in der Tiefe anschauen. Davor kann sie eigentlich nichts dazu sagen.
Fair enough.
Sie spielt halt mit den einzelnen Sachen, Tees und so Sachen, was halt spannend für sie erscheint. Aber grundsätzlich ist das biologischer Weinbau, Punkt. Der nächste Schritt für die Julia war dann, dass sie gesagt hat, okay, ich kenne einmal grundsätzlich meine Weingärten, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie das wirklich schmeckt. Ich weiß nur aus den gemachten Weine von den Eltern, von den Großeltern mehr oder weniger. Also ist halt nichts da und du hast auch nichts, wo du sagst, ja, ich greife jetzt auf alte Jahrgänge zurück. Weil
ja, sicher.
Herrigen, das wird verkauft.
Ja, na, das ist weg.
Das wird getrunken, das ist zur Konsumation da und nicht zum, schauen wir mal, wie sich jetzt der 93er-Jahrgang da entwickelt.
Na, voll, wenn was blieben ist, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
Genau. Mhm. Ja, und dann ist es auch nicht blieben, sondern dann ist das wieder irgendwo verschwunden. Fertig. Jetzt hat sie gesagt, ja passt, so wie ich das machen will, also möglichst sanft, nicht zu viel Extraktion, möglichst wenig Bewegung, einfach nicht so viel Eingriff, das hat da noch keiner gemacht. Sie hat auch gesagt, du hast in der Gegend eigentlich niemand, der so richtig in diese Richtung arbeitet. Natürlich, du hast List, hat sie auch genannt, und sie hat gesagt, sie findet das voll super, was die machen, aber ist trotzdem stilistisch natürlich ganz was anderes.
Ja, da sind wir in einer ganz anderen Ecke. Ne?
Richtig.
Und die haben ganz wenig Rotweinfokus tatsächlich. Die sind sehr fokussiert auf anderes.
Aber
viel mehr Richtung
Weißen.
Naturwein im Glas. Genau. Also nicht im klassischen Sinne, sondern viel mehr in Richtung, da sollte schon ein bisschen was sein an Maischestandzeit und so weiter und so fort. Also das geht einfach in eine ganz andere Richtung.
Viel mehr über die Hefe-Thematik, viel mehr über das wirklich auch, das soll schon auch drüber auf die Flaschen kommen und so.
Absolut.
Das ist halt trotzdem ganz genau eine andere Stilistik, eine andere Spielart. Deswegen hat sie gesagt, sie schätzt das total, was die machen, weil sie gesagt, das ultimative Freak der Bernhard und saugeil.
Voll. Und auch das hat es davor einfach dort nicht gegeben.
Genau, es hat es auch nicht gegeben. Der hat es halt auch einfach durchgezogen.
Ja.
Aber sie hat gesagt, ja, sie hat halt nicht nähernd rundum und um, die irgendwie Low Intervention arbeitet in ihrer Stilistik.
Ja.
Das heißt, sie muss einmal schauen,
was geht da?
Was kommt da raus?
Voll.
Also hat die Julia gesagt, gut, wenn ich mir das sinnvoll anschauen möchte, dann muss ich meine ersten Weine so pur und ungeschminkt wie möglich machen.
Yep.
Das heißt kein Holz. Nur Stahltank.
Ja.
Weil, wenn ich das ins Holz tue, dann wird das sofort ein bisschen anders.
Mhm.
Ich habe sofort einen Einfluss.
Ja.
Und ich habe sofort auch einen unterschiedlichen Einfluss für jedes Fass.
Na sicher.
Stahltank gibt mir halt, ja, gibt mir natürlich auch was, das verändert den Wein auch, ist eh klar, aber es gibt mir zumindest eine Uniformität mehr oder
so
weniger und eine Vergleichbarkeit. Also alles Stahltank, alles, wann geht, irgendwie unterschiedlich ausbauen. Und genau das haben wir auch im Glas. Blaufränkisch Mitterberg 2022, also ist tatsächlich der erste Jahrgang, das ist das erste, was sie gemacht hat.
Stark. Ich war nämlich auf 23 gegangen, da jetzt auch von dem her, wie es im Glasl ist. Aber
es
ja.
ist ganz spannend, weil mit der Julia diskutiert, 22, 23.
Ja.
Ich habe nämlich Rotburger, also Zweigelt 2023 auch von ihr gekostet.
Ja.
Das ist auch richtig geil. Ich habe kurz überlegt, ob ich da das hinstellen soll. Weil out of the gate, ja, ich weiß, wir sind Zweigelt-Hater grundsätzlich. Out of the gate war das der bessere Wein. Das da ist jetzt da 3,5 Tage offen. Das braucht ultimativ viel Zeit. Weil ganz am Anfang, wenn du das direkt aufmachst, spürst du noch viel mehr dieses bisschen stoffigere, lehmigere. Ich hätte mir wetten traut, dass der Holz dran ist. Wie das daherkommen ist. Also an dem jetzt da viel, viel weniger.
Schon, aber ich hätte auch da geglaubt, dass das im Holz war.
Hätte ich auch gesagt, ja.
Gebraucht, voll. Natürlich. Nicht voll. Ewig, natürlich, aber war ich schon von ausgegangen.
Ja, ja. Und wenn du es direkt aufmachst, hast du noch viel mehr Würze aus diesem wirklich lehmigen, also das ist ein bisschen dichter, es braucht echt die Luft,
das ist lustig,
dass du es mal richtig aufmacht.
Das da hat wirklich nichts an Dichte.
Es hat auch nichts an Lehm.
Nein, das hat Kalk.
Genau.
Punkt.
Genau. Da kommt nur der Kalk drunter.
Es hat so viel Kalk, dass ich sofort auf Pinot gegangen bin, nämlich. Also so hart.
Ja.
Voll. Spannend.
Und du hast am Mitterberg quasi auch, also das geht so ein bisschen bergauf, mhm, und du hast oben viel mehr Kalkanteil,
ja, okay,
und ganz wenig Lehm und unten hast du ein bisschen mehr Lehm.
Ja.
Aber natürlich die Blaufränkischen stehen natürlich auf der ganzen,
ja, ja,
Hanglage quasi.
Klar.
Und sie hat halt gesagt, ja passt, ich habe Mitterberg, ich habe meinen zweiten Weingarten, den Geißbiegel, ich muss das natürlich separat ausbauen.
Mhm.
Hat sie das angeschaut, separat in die Stalltanks ausgebaut und hat dann gesagt, okay passt, Mitterberg 22 ist leibender als wie Geißbiegel 22,
mhm,
und hat das dann, also den Geißbiegel quasi, die blaufränkisch Sachen in den Hauswein quasi verschnitten.
Ah, ja.
Er hat gesagt, ja, es hat mir nicht so taugt, mhm, das ist, Mitterberg ist leibender. Und weil du gesagt hast, 22, 23.
Ja.
Die Julia hat tatsächlich gesagt, 23 war viel, viel heißer als 22. Insgesamt.
Also was ist das für ein lustiges Burgenland. Mikroklima?
Nein, nein, ist nicht das Mikroklima.
Also war es einfach heißer, aber 22 war trockener, ne?
Es war 22 trockener, 23 heißer.
Ja.
Und du hast das Problem, dass der Blaufränkisch halt mit der Hitze schon ganz gut kann.
Ja, sicher.
Und der das teilweise auch ein bisschen braucht.
Mhm.
Deswegen sind da ja auch geile 23, weil wir haben so 23er Blaufränkisch gekostet. Das ist top, mega. Gerade beim Hannes unter anderem oder ja, Macht der Wiesler haben wir auch gekostet vor kurzem. 23 wird ganz, ganz groß. Mhm. Bei ihr gibt es keinen 23er.
Wirklich?
Sie hat gesagt, 23 hat das extrem schwer da mit Blaufränkisch. Das ist nicht aufgegangen.
Okay.
Der ist auch in Richtung Hauswein gegangen, weil
okay,
hat einfach nicht so passt, wie sie sich das halt stilistisch vorstellt.
Ja, gut.
Und das finde ich auch super, wenn es nicht passt, gibt es nicht. Fertig.
Absolut richtig. Vor allem, wenn du das als Startwein hier hast, dann weißt du ja, was geht.
Genau.
Und wenn du
genau,
dann im nächsten Jahr sagst, okay, hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann finde ich es sehr konsequent von ihr, dass sie sagt, Hauswein.
Ganz richtig, ich finde halt das jetzt auch super. Also ganz klar, du hast eben den Heurigen, zu dem kommen wir später auch noch,
ja,
wo du halt auch ein Hauswein brauchst und wo du auch einfach grundsätzlich
sicher
Wein verkaufen kannst, was ja auch praktisch ist.
Klar.
Also wir sind am Mitterberg, wir haben diesen lehmhaltigen Boden quasi, dann wird es immer kalkig auf.
Mhm.
Du hast oben dann also ein bisschen Schieferinseln ganz gerne drinnen.
Ja.
Und die Reben sind 60 Jahre alt, alles Handlaser natürlich, ist eh klar. Und dann hat sie es im Endeffekt so gemacht, dass sie das in Kübel, kleine Kübel gelesen hat, dann im Köller auf zwei Bottiche getrennt hat, 50% enttrabt, 50% ganze Traube.
Mhm.
Weil sie halt auch da wissen wollte, wie ist das, mit die Viers eingemischt und dann im Endeffekt unabhängig voneinander in offene Bottiche nur mit einer Folie drüber vergoren.
Ja.
Hat dann über fast 3 Wochen nur ein bisschen die Hefe immer wieder in Bewegung gebracht, ein bisschen Pigage, aber nur ganz wenig und das Ganze halt alles ja maximal sanft und möglichst wenig, nur von Zeit zu Zeit ein bisschen was machen.
Ja.
Dann abpresst. Da schon gemeinsam, weil sie gemerkt hat, okay, passt, das ist eh beides spannend, weil sie hat einfach nicht gewusst, wie sie das dann hin verhalten wird. Ganztraube versus geriebelt,
ja,
was, wie sie anfühlt quasi und ob das wirklich zusammen geht, ob das auch 50-50 zusammen geht oder ob sie sagen muss, na gut, dann nur ein Ante von dem, ein Ante von dem, ist dann wirklich 50-50. Dann abgepresst und dann ist das Ganze in Stall dann gekommen und da ist im Endeffekt eigentlich nichts passiert. Also sie hat das Ganze im Stalltank für 1,5 Jahre auf der Vollhefe gehabt.
Ja.
Und die Julia hat gesagt, ja, möglichst wenig machen, immer wieder schauen.
Mhm.
Der Tank sollte voll sein natürlich, aber nichts bewegen.
Ja.
Und dann von der Vollhefe abgezogen, ein bisschen geschwefelt, nochmal ein bisschen ruhen lassen und dann im Frühjahr 2024 gefüllt, nochmal leicht Schwefel eingestellt, damit das passt und that's it. Und ja, der Wein braucht halt, Blaufränkisch braucht es eh immer, Wein braucht halt Zeit.
Mhm.
Wie gesagt, die Flaschen über 3 Tage offen und seit Tag 3 streut es richtig.
Mhm.
Also es hat wirklich diese 2 Tage einmal einfach, ich habe es jetzt nicht karaffiert oder irgendwas, sondern ich habe einfach nur die Flaschen aufgemacht und stehen lassen,
ja,
weil ich es in Wirklichkeit einfach verkosten wollte über die Zeit.
Mhm.
Und mir gedacht habe, ja passt, ich schaue mal, wie sich das entwickelt, weil ich weiß, der Zweigel, der Rotburger, wie ich ihn immer nennen Fall will, den trinke ich da sofort. Das ist halt der saftige, juicy Spaßwein, mehr oder weniger. Es ist halt trotzdem eine Rebsorte, die halt genau das produzieren kann, wenn man es schön angreift.
Mhm.
Das ist trotzdem ultra fein. Das hat nicht diese Zweigeltfetten quasi und auch nicht diese ultimative Fruchtsüße natürlich, sondern das ist einfach viel schöner, aber ist halt trotzdem juicy, gamer.
Yes.
Und der Blaufränkisch ist einfach von Tag zu Tag weitergegangen und ist immer spannender geworden. Und dann war, wie ich mit der Julia telefoniert habe, war schon klar, scheiße, ich muss halt den Blaufränkisch nehmen.
Muss weil halt Blaufränkisch
sein. Es ist halt jetzt mittlerweile trotzdem nochmal Welten davon entfernt, weil es ist halt fucking Blaufränkisch und das ist halt saugeil.
Richtig, richtig gut.
Während du da jetzt deine Bewertung überlegst, erzähl dir dabei, wo man das kriegt. Mhm. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es gibt halt einfach nicht viel Menge.
Ja.
Aktuell kriegt man den Blaufränkisch tatsächlich online nur bei der Selektion Winothek Burgenland.
Ah. Mhm.
Der Simone Andreoli hat die Weine von der Julia im Wein & Doe und bei der Cantina Andreoli ebenfalls.
Aha.
Also auch da kann man sie beziehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob er noch Blaufränkisch hat, aber er kriegt sonst wieder was, weil die Julia hat tatsächlich noch ein bisschen was.
Okay.
Sie hat sich nämlich von den, ich glaube, 1500 Flaschen Blaufränkisch waren es, 500 noch zurückgehalten, weil sie gesagt hat, sie wollten nicht am Anfang gleich alles raus,
naja,
weil eben der Wein halt so viel Zeit braucht.
Verständlich, ja.
Und bei Winehouse Austria gibt es die Weine auch noch.
Ah, ja.
Da gibt es aktuell ein bisschen Veltliner und Welschriesling. Ne?
Mhm.
Die Weißen habe ich nämlich selber leider noch nicht verkosten können. Ich bin nur mehr zu Blaufränkisch und Rotburger gekommen. Und der Blaufränkisch kostet ganze 17 bis 18 Euro.
Wisst ihr, bevor ich
Händler. Ja, ja. Es ist sehr, sehr preiswert aktuell.
Was?
Und die Good News sind eben, dass die Julia noch ein bisschen was hat. Das heißt, die Händler sollten auch alle nochmal Nachschub bekommen.
Mhm.
So. Jetzt darfst du das einmal bewerten und dann erzähl dann noch ein bisschen, was sich sonst noch rundum dumm tut, wie es mit dem Heiring auch weitergeht.
Ja.
Und du hast natürlich die Wette oben noch nicht vergessen.
Wette oben, nein, das ist natürlich notiert in meinem Kopf.
Sehr gut.
Also, größten Respekt für dieses Ding.
Ist geil.
Das ist richtig, richtig, also 17 Euro ist absurd dafür.
Ja.
Mir sollte das Doppelte kosten. Meiner Meinung nach.
Ja, ja, sicher. Aber das ist halt der erste Wein und das ist trotzdem was, was auch am Heiring verkauft wird.
Nein, also alle heurigen Menschen, die das kriegen, dürfen sich einfach freuen drüber.
Ja, ja, ganz richtig.
Das ist schon richtig, richtig stark. Das hat eben diese pinoeske, filigrane, feine Stilistik. Ich habe schon wieder filigran gesagt, es ist gar nicht filigran. Diese feine Stilistik vom Blaufränkisch. Du hast ganz, ganz klar diesen Kalk da drunter. Und du hast ganz, ganz, ganz viel Gaudi damit am Kommen.
Ja, voll.
Also das hat einen richtig schönen Saft und wird nach hinten nicht schwerer, sondern leichter.
Voll.
Aber trotzdem geht es nicht weg, sondern bleibt.
Voll.
Und diese Kombination, das musst du mal hinkriegen.
Und das Tannin ist so fein. Das ist, also Blaufränkisch kann ja ganz anders auch. Ne? Also,
ja, ja.
Er kann also, ja auch richtig zerschlagen.
Das ist nicht so dieses, deswegen bin ich ja am Anfang nicht auf Blaufränkisch gekommen, sondern bin ganz, ganz klar Richtung Pinot gerannt, weil ich mir gedacht habe, ah cool, wir haben dieses Filigrane, wir haben diese Sauerkirsche, wir haben natürlich durchaus auch so ein bisschen diese Softigkeit da drinnen und farblich passt das auch ganz gut, ne? Nicht überextrahiert oder sowas in der Richtung. Also ich bleibe sehr, sehr klar bei diesem, das ist ein wunderschöner Pinot-esker Blaufränkisch, der nicht 17 Euro kosten darf, aber gut.
Ja, ja.
Also holt euch denn wirklich, wenn ihr nicht unendlich viel Überdruck am Gaumen braucht, das ist wunderschön und das ist vor allem sogar trinkbar. Also ich bin da wirklich bei einer 9,3, 9,4 eigentlich. Ich bin bei einer 9,4. Ja, ja. 9,4 und es ist saugut.
Ich habe hier eine 9,5 stehen, weil ich finde das auch wirklich, wirklich,
wirklich, wirklich großartig.
So ist es. Neben die knapp 5000 Flaschen, die insgesamt aus die zwei Weingärten rauskommen, in ihre 30 Stunden beim Lagerhaus geht natürlich auch der Heiring weiter. Sonst wird der Julia ja fad, wie wir wissen. Allerdings in abgespeckter Form. Das war früher, wie die Mama das voll gemacht hat, natürlich um einiges größer.
Ja.
Die Julia hat dann eine Zeit lang das auch noch größer gemacht gehabt, wo es wirklich 60 Tage im Jahr offen gehabt hat, was schon wirklich viel ist.
Ja.
Aktuell sind sie jetzt bei so um die 30 Tage im Jahr. Das nächste Mal dann im Juli.
Mhm.
Die Julia hat übrigens gesagt, wir sollen unbedingt vorbeikommen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Hundertprozentig.
Und Heirigen heißt halt auch, dass du Wein für die Leute brauchst. Also gibt es immer wieder eben Chargen, die im Hauswein landen.
Ja.
Wie zum Beispiel den Teil vom Blaufränkisch, vom Geißbiegel, vom zweiten Weingarten, der separat ausgebaut worden ist.
Mhm.
Oder eben auch mit 2023, wo er halt das bei Blaufränkisch nicht so taugt hat. Das kommt halt dann in Hauswein.
Ja.
Insgesamt ist es aber auch so, dass du beim Heirigen neben viel hocken, natürlich Leute hast, die was essen wollen und ein gutes Glas Wein trinken wollen und auch trinken sollen. Das muss jetzt nicht jedem schmecken natürlich, die Weine, was die Julia macht, aber sie sagt schon, das sind Weine, die sollen getrunken werden und die sollen, auch wenn du jetzt sagst, puh, das habe ich vielleicht so noch nie im Glasl gehabt oder ich habe nicht gewusst, dass Leiterbrotersdorf so schmecken kann, dann soll es trotzdem einen Spaß dabei haben.
Und das haben alle.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja einfach wichtig, dass das ehrliche Weine sind, die einen Spaß beim Trinken machen und keine komplizierten Meisterwerke quasi, die einfach keiner versteht. Also das hat sie schon gesagt, das ist ganz wichtig, die Leute beim Heirigen, die müssen jetzt nicht checken, warum das so schmeckt, aber die müssen den Wein trotzdem verstehen können.
Und es soll ihnen vor allem Spaß machen.
Genau.
Und also ich bin mir sicher, wer Komplexität zu schätzen weiß, weiß diesen Wein zu schätzen.
Richtig.
Wer Trinkfreude zu schätzen weiß, weiß diesen Wein zu schätzen.
Eben.
Und also du musst diese Spannungsbreite mal schaffen. Das ist schon stark.
Sowieso, also das ist richtig stark. Mhm. Aber ich finde es auch super, weil es einfach so ein bodenständiger, ehrlicher Ansatz ist und nicht halt dieses, ja passt, wir fliegen da irgendwo herum und sagen, ja passt, das ist jetzt das Geilste auf der Welt und wenn es dir nicht schmeckt, verstehst du das nicht, sondern das sollte den Leuten schon schmecken. Nicht alle, sie müssen nicht sagen, das ist jetzt geiler als wie das, was der Nachbar macht, das ist wurscht. Aber wenn du zum Heurigen kommst und kriegst ein Glas Wein, dann soll das auch pfeifen.
Dann sollst du es dringend wollen, fertig.
Ganz genau. Mhm. Apropos Arbeit, Arbeit ist natürlich auch viel.
Ja.
Unterstützung hat die Juli natürlich von der Mama, das ist eh klar, aber auch von der Oma, die Wetti-Oma.
Wetti-Oma, let's go.
Also alles fest in Frauenhand und die Wetti-Oma ist mit ihren 86.
86 erst.
Voll dabei, fährt am Traktor mit in die Weingärten.
Jawohl.
Mit der Juli. Die Julia hat gesagt, das ist eine richtige Maschine. Mhm. Also die gibt richtig Gas, die steht jeden
Omis Tag. Sind das.
Voll, brauchst. Die steht jeden Tag mit voller Energie auf in der Früh und hackelt halt richtig eine.
Großartig.
Vor zwei Wochen war es jetzt wieder mit ihr draußen beim Austrieb im Weingarten. Die Wette oben hinterm Traktor oben und vor mir.
Ach, herrlich.
Das ist saugeil. Was ich natürlich auch noch von der Julia wissen wollte, ist, wie rennt das so, wenn man in einem Gebiet am Schluss, das keiner kennt, weil ja, wir sind im Burgenland, aber Leute, der Brodersdorf hat jetzt keiner am Schirm.
Yep.
Fälschlicherweise, mit Herkunftswein anfängt und da halt ganz was anderes macht.
Ja.
Und am Schluss kennt dich halt trotzdem keiner, weil du hast kein Familienweingut mit ewig Tradition dahinter. Wie kommst du an die Leute? Wie checkt das überhaupt mal wer?
Ja.
Und die Julia hat gesagt, das war eigentlich viel Zufall, Klick und so ein bisschen halt Schritt für Schritt, ohne jetzt da zu laut zu sein, weil laut schreien ist halt einfach auch nicht ihrs.
Mhm. Ich
meine, der Wein schreit auch nicht laut, ne? Das ist auch leise und fein.
Ja.
Genauso wie sie das auch, okay? Ein wichtiger Faktor war tatsächlich der Philipp Marco aus der Weinbank.
Ja.
Oder ehemals aus der Weinbank in Ehrenhausen, hat jetzt mittlerweile in Gamlitz mit der Weinkeier selber einen Betrieb.
Wo wir auch noch vorbeischauen müssen.
Ganz richtig. Und die Julia war damals eben in der Weinbank, wie einer dort war.
Ja.
Und ja, wie man es halt so macht, hat halt verschiedenste leibende Flaschen dort aufgerissen in der Runde.
Ja.
Und hat dann mit Philipp ein bisschen gequatscht und hat halt erzählt, dass sie selber Wein macht.
Mhm.
Und der Philipp Marco hat halt gesagt, na bitte, schickst du mal was her.
Mhm.
Und sie hat sich halt dann gedacht irgendwie, ja, keine Ahnung, ob ich das bringen kann. Wir haben da halt jetzt irgendwie geredet und weiß ich nicht, er hat das halt gesagt, aber auf der anderen Seite, er hat es halt auch gesagt, also darf er sich halt auch nicht wundern, wann dann das Backel vor der Tisch steht.
Ja, der wird sich gefreut haben.
Natürlich hat er sich gefreut und der hat das aufgerissen, hat das richtig geil gefunden und hat gesagt, ja passt, sauleibend, gehen wir. Und hat das einfach halt ein bisschen mitgezogen. Also der hat das ständig irgendwelchen anderen Sommelier-Freund, Leute aus der Szene quasi hingestellt.
So sollte das sein.
Und dadurch sind halt ganz viele Kontakte entstanden, weil der das halt einfach voll gepusht hat und voll gefeiert hat. Der hat jetzt da gerade grüne Veltliner auf der Karten offen. Ne? Also
stark. Sehr
der
cool.
Der feiert das halt richtig.
Ja.
Und sie hat gesagt, das war einfach ein ganz wichtiger Startpunkt quasi, dass das einmal so ein bisschen unter die Leute gekommen ist. Und dann hat sie gesagt, ja, es kommen halt schrittweise Leute auf sie zu.
Mhm.
Sie macht ein bisschen was auf Instagram, aber auch nicht viel. Da kommen hin und wieder mal jetzt irgendwie Anfragen, wo halt wer sagt, okay gut, dann macht irgendwer was Neues, würde ich gerne mal kosten.
Ja.
Und dann dreht sich das Radl halt so ein bisschen. Aber das muss jetzt auch nicht schnell gehen. Also Schritt für Schritt, nicht laut. Sie hat gesagt, sie hat keinen Bock, dass da jetzt selber auf die Leute irgendwie groß zugeht oder so. Das dreht sich, sie hat eh keine Menge am Schluss. Also was gut. So ist jetzt da groß, wenn sie jetzt anfängt, Vollgas zu verkaufen
ja, eben.
Und das jedem sagt, dann will es jeder haben, aber sie kann es eh nicht jedem geben. Das heißt, lieber langsam, wenn die Leute draufkommen, super. Wenn sie nicht draufkommen, dauert es halt noch ein bisschen, weil da wird noch einiges kommen von der Julia. Also da mache ich mir eh keine Sorgen.
Hat sie Expansionspläne?
Auch das, natürlich. Wir haben in Zukunft noch einiges zu tun, also die Julia zumindest. Sie hätte nämlich gerne ein bisschen mehr Fläche.
Ja.
Ganz richtig. Das ist aber in Leiter-Brodersdorf tatsächlich gar nicht so einfach.
Mhm.
Weil du hast dort einerseits eine sehr aktive Heurigenkultur, wie wir schon gesagt haben. Ne? 12 Heurigen auf 1500 Einwohner, ist schon einiges.
Stimmt, ja.
Und dann hast du gleichzeitig auch nicht unendlich Flächen, weil auspflanzt sind da genau 50 Hektar.
Ah, also das ist so wenig.
Das ist echt wenig, aber es halt wirklich direkt da um die Ortschaft rundum ist, auf der Seite vom Leiterberg.
Ja.
Und wann da mal was frei werden sollte, gibt es natürlich viel Interesse rundum von den Betrieben. Und ja, die ganzen heurigen Betriebe würden das halt auch sofort einmal nehmen. Und da musst du halt dann irgendwie als Erster mitkriegen, dass das frei wird. Und so. Ist nicht so einfach, gerade in so einem kleinen Dorf, dass du dann die, was da neu was macht, als Erstes das zugeschanzt kriegt. Das wird noch ein bisschen dauern. Kennen wir ja viele Geschichten, wo es dann, wenn die Leute merken, die steht wirklich viel im Weingarten und die hackelt da richtig rein. Und anscheinend sind die Sachen auch noch gut. Dann wird das schon, aber es ist nicht so einfach. Und es gibt halt keiner was her.
Genau, und gerade bei nur 50 ausgepflanzten Hektar, mir war nicht bewusst, dass es so wenig ist.
Ja, ja, voll, das ist richtig.
Du musst halt ein bisschen kämpfen, ja, ja.
Das vorher auf Lagenkarten nämlich nochmal angeschaut, quasi auf die, auf die Riedenkarten von der ÖTW.
Ja.
Und das ist halt echt nix.
Jupp.
Ja. Sie hat dann auch kurz einmal überlegt, ob sie Weingärten in Große Flein oder Mühlendorf dazu nehmen sollte.
Ja.
Das ist halt nur 10 Minuten entfernt, also das wird easy gehen. Und es war dasselbe Terroir quasi, nur halt auf der anderen Seite. Aber gleichzeitig hat sie gesagt, sie will eigentlich Leiter-Brodersdorf sagen.
Ja,
sie
okay.
Will das sagen, sie will dieses kühlere Mikroklima dort sagen, sie will diese, die Nordseiten, die keiner am Schirm hat, sagen.
Ja.
Und irgendwie war es dann ein bisschen ein Blödsinn, wenn sie jetzt was in Mühlendorf oder in Große Flein nimmt, weil das wird irgendwie halt nicht dazu passen. Jetzt ist aktuell der Ausblick eher so, dass entweder selber was pflanzen könnte. Also es gibt ein paar Flächen, wo man vielleicht was pflanzen könnte, die ganz spannend waren, die noch ein bisschen weiter oberhalb der Weingärten jetzt lingern. Das könnte ganz spannend sein, bevor noch der Wald anfängt, mehr oder weniger, dass du da vielleicht was machst. Oder dass man halt schaut, ob vielleicht doch noch irgendwas frei wird, weil sie hat gesagt, es gab halt schon ein paar alte Reben halt, was spannender wäre insgesamt. Sie hat jetzt den einen Weingarten mit 60 Euro Reben, der andere hat 30 Euro Reben, also wirklich beides super Material.
Ja.
Und es gibt halt im Ort, dadurch, dass das halt so eine lange Historie hat, gibt es schon alten Rebbestand.
Hm.
Also wenn da was frei wird und dann gibt es ein paar wirklich richtig kalkige Inseln da, wo es richtig weiß rausgeht.
Ja, das willst du eigentlich auch haben, ne?
Genau, also das sind so, sie hat so ein paar Sachen im Blick, wo sie sagt, wow, wenn das irgendwann einmal frei wird, sofort zuschlagen.
Ja.
Aber es muss halt frei werden.
Ja, sicher.
Ist halt ein bisschen ein Waiting Game. Also sie muss halt einmal schauen, wie es da weitergeht oder ob es vielleicht doch ein bisschen was daneben einmal anpflanzt. Für den nächsten Schritt wäre so das Mindestziel so 3 Hektar. Also dass sie einmal die Fläche verdoppelt, mehr oder weniger. Weil dann könnt ihr es einmal ein bisschen mehr machen und ein bisschen mehr ausprobieren auch. Es gibt da so kleine Ideen. Das haben wir mit Bernhard Lies zum Beispiel diskutiert, ob man nicht am Mitterberg das obere Stickel, was halt kalkiger ist, sogar separat ausbauen soll. Es ist halt am Schluss einfach die Menge zu wenig dann. Ne?
Na ja, klar, jetzt aktuell, aber wenn es mehr hat davon,
wenn's mehr hättest,
ist es aufgelegt.
Ganz genau, ganz genau. Also 3 Hektar, das wäre mal super, aber mal schauen, Stress hat es jetzt keinen.
Ja.
Die aktuelle Situation ist halt super mit Lagerhausjob, 30 Stunden, Flexibilität, sie kann sich auf ihre Weine konzentrieren.
Super.
Kann alles so machen, wie sie will. Das passt schon. Gleichzeitig würde dazu kommen, wenn sie mehr Flächen bekommen würde, müsste jetzt auch schauen, wie es mit dem Köller tut.
Ja.
Weil der ist natürlich auf die 1,3 Hektar und auf dem Heurigen ausgelegt. Da ist halt jetzt schon zu wenig Platz eigentlich.
Ja.
Aber es gab halt einen Stall, wo man den vielleicht ein bisschen renovieren oder eine neue Halle draufstellen müsste.
Yes.
Damit man produktionstechnisch halt ein bisschen mehr tun kann. Das wäre ein Schritt, der müsste halt eh gemacht werden, sobald die Flächen mehr werden. Also das ist so ein bisschen der Ausblick, wo es hingehen kann.
Mhm.
Aber ja, das kostet alles ein Geld. Muss man auch ein bisschen Heurigen machen, hat die Julia gemeint.
Ja.
Dann geht sich das schon irgendwie aus. Eine weitere Neuerung kommt aber auch noch auf uns zu.
Mhm.
Und zwar, es gibt in Kürze neue Etiketten.
Mhm.
Der 2024er Jahrgang bei den Weißweinen wird gerade gefüllt. Und der wird dann auch wahrscheinlich schon mit den neuen Etiketten am Markt kommen. Obwohl die alten eigentlich sehr, sehr schön sind. Die Julia hat nämlich sehr schlichte Etiketten. Ich sage dir das mal kurz.
Bitte gerne. Vielleicht erkenne ich das Etikett zumindest, wenn ich schon den Namen nicht erkenne. Nein, habe ich noch nie gesehen.
So, also ganz schlicht quasi. Du hast wirklich Blaufränkisch da oben 2022 und das Ganze schwarz auf weiß, ultra minimalistisch.
Ja.
Und da liegt also ein bisschen das Problem in der Sache. Das ist sau schön. Aber die Julia hat gesagt, ja, sie hat das Gefühl, dass es halt nicht auffällt damit und dass das nicht außersticht.
Ja.
Gerade in der aktuellen Zeit, wo das halt mittlerweile echt viel Leute machen mit diesem Minimalismus auf die Etiketten.
Wir es denken
an von Klaus Preisinger über Rolli Fehlig, über Drettler, was wir jetzt zuletzt gehabt
über haben. Hannes Schuster.
Über Hannes Schuster, ja. Also dieses Schwarz auf Weiß, ganz simpel, ganz minimalistisch, das ist halt urschön und urcool, aber wenn die noch gar nicht kennt, ist vielleicht ein bisschen schwierig, dass du dadurch rausstichst. Und deswegen hat sich die Julia jetzt da mit dem Wiener Designstudio zusammengetan, um neue Etiketten zu entwickeln. Und der Spoiler ist, es wird ein bisschen bunter, es wird ein bisschen auffälliger.
Ja.
Und es wird ein bisschen mehr Leiter-Brodersdorf.
Also ich bin sehr gespannt. Gut.
Mehr weiß ich auch nicht, ich habe es auch noch nicht gesehen.
Ah ja, okay, das ist das auch.
Ich bin
nur
genauso,
Teaser kriegt.
Genauso geteasert wie ihr. Und ich bin insgesamt natürlich sehr, sehr gespannt, nicht nur was die neuen Etiketten betrifft, sondern vor allem auch, wie es mit den Weinen weitergeht.
Ja.
Weil da wird noch einiges kommen, wenn das schon so dasteht, plus diese ganze Backstory, die weiß schon sehr, sehr genau, was sie machen will.
Absolut. Wie cool. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich eine neue Winzerin, einen neuen Winzer in Österreich kennenlerne, den ich einfach noch nicht gekannt habe. Und auch dieses Etikett sagt mir gar nichts. Also Name nicht, Etikett nicht, Spitze.
Herrlich.
Sehr gut, dass wir das heute im Glasl haben, weil ja.
Ich habe das schon länger am Schirm tatsächlich. Habe aber noch nie die Chance gehabt, es zu kosten.
Wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe das tatsächlich über den Simone Andreoli gesehen.
Ja.
Der hat das nämlich irgendwann einmal gepostet gehabt, quasi, dass er die Weine macht von ihr. Ja. Hab dann das mal so bei mir im Hinterkopf abgespeichert gehabt und bin dann voriges Jahr mal beim Simone gewesen vor unserem Pop-Up, glaube ich.
Ah ja.
Übrigens, Reminder, Pop-Up, 21.06.
21. Juni.
Wir machen das wieder, das wird sehr lustig. Infos gibt es dann auf Instagram sowieso noch mehr.
Stimmt, du müssen mal was posten.
Okay. Jedenfalls war ich beim Simone wegen irgendwas besprechen, wegen dem Pop-Up damals.
Ja.
Und habe die Julia getroffen dort, die gerade Weine geliefert hat. Und habe nur kurz mit ihr gequatscht und habe gesagt, hey, voll cool und bla bla. Hm. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich das wirklich einmal verkosten, weil die ist ja auch noch urlieb und ursympathisch. Die Mama war auch mit und die nur schmeckt für, das war super lustig. Und dann habe ich gedacht, ja passt, das muss ich jetzt irgendwann einmal machen. Hm. Und natürlich ewig nichts passiert. Weil
unsere Listen sind lange.
Die Listen sind lang und dann musst du einmal die Weine besorgen. Und das,
ja,
weißt du, ich bin halt schleißig. Und dann war es in dieser Woche ja so, dass wir ein bisschen Probleme gehabt haben, mit einer Folge zusammenzustellen.
Das war leicht stressig.
Ein bisschen stressig. Ja. Und dann habe ich Simone geschrieben und habe gesagt, hast du von der Julia eigentlich noch was? Weil ich würde die Weine gerne mal im Podcast machen. Und er so, ja sicher, habe ich noch.
Super, danke Simone.
Habe die Weine abgeholt, habe das aufgerissen, habe Julia Kontakt gecheckt, habe sie angerufen und gesagt, hey, wie schaut es aus? Können wir?
Jetzt.
Geht sich das aus? Und ich so, ja passt, Donnerstag wird gehen. So, passt.
Nice.
Mehr als genug Vorbereitungszeit quasi. Genau, und dann, ich habe es auch nicht kennt davor eben, habe auch nie die Chance gehabt, das irgendwo offen einmal zu kosten.
Ja.
Habe dann zuerst den Zweigelt aufgemacht und habe gedacht, das ist halt geil, das macht halt sofort Spaß.
Ja.
Dann habe ich Blaufränkisch aufgemacht und habe gedacht, okay, ist ein bisschen verschlossen. Mhm. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas passiert. Habe dann Gott sei Dank auch beim Simone gesehen, dass der mal gepostet hat, nach 3 Tagen kommt der Blaufränkisch ans Licht.
Ah ja, okay.
Habe mir gedacht, okay, weiß ich noch nicht, was da wirklich rauskommt. Habe das einmal so als, keine Ahnung, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich echt beim Aufmachen habe ich gedacht, weiß ich nicht, wohin das geht. Also das ist schon Leihwand und ich trinke da das schon, aber das ist eine ganz andere Welt jetzt.
Okay, ja. Ja, manche brauchen einfach, es ist so.
Es braucht Zeit, ja, aber es ist so geil. Also ich finde es super und auch genial, wie das da steht.
Voll.
Noch 3,5 Tage offen.
Als hättest du es gerade frisch aufgemacht. Ganz es strahlt. Großartig. Yes. Bin sehr, sehr glücklich über diese Folge. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ich habe wieder eine neue Winzerin, die ich hypen kann. Ihr hoffentlich auch.
Musst fast.
Ja, natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf die Plattformen. Folgt uns auf YouTube natürlich. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.